Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute mal wieder ein CHRO-Talk und ich habe eine Dame am Start, die umfangreiche Erfahrung als Chief People Officer hat. Sie war bei DB Schenker, sie war bei der Nemetschek Group. Heute ist sie hier bei Saatkorn. Es ist Dr. Rebecca Koch. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Rebecca. Herzlich willkommen.
Danke, danke. Ich freue mich umso mehr. Ich bin ja schon zum zweiten Mal da und habe das letzte Mal noch in sehr, sehr gute Erinnerung. Also danke, dass ich nochmal da sein darf.
Sehr, sehr gern. Ja, wir hatten vorher so ein bisschen überlegt, wollen ein bisschen über die Rolle von HR sprechen in, kann man ja ruhig sagen, herausfordernde Zeiten. Ne? Also Deutschlands Wirtschaftskraft ist so lala und das ist dann manchmal schon positiv ausgedrückt und das schon seit mehreren Jahren. Gleichzeitig haben wir eine technologische Entwicklung, die rasant ist. Wir haben unterschwellig die Demografieentwicklung, die fröhlich vor sich hinschreitet, die manche anscheinend vergessen haben. Und wir haben insgesamt, kann man sagen, eigentlich eine ziemlich volatile Situation. Unsicherheit ist eigentlich vielleicht das prägendste Element, was wir gerade alle so erleben und aushalten müssen. Wie geht es dir so damit?
Ja, ich glaube, man kann das so zusammenfassen. Unter den HR-Lern wird gerade nicht langweilig. Ja, da kommen einfach die vielfältigsten Themen auf die Funktion zu oder sind gerade wirklich, sind schon mittendrin. Und das sind ja auf der einen Seite Themen, wo man gestalten kann, wo man Dinge weiterentwickeln kann, gerade wenn es jetzt um KI geht. Da gibt es ja unfassbar schöne Möglichkeiten, finde ich, da wirklich auch Impact zu haben. Und auf der anderen Seite genau das, was du auch angesprochen hast, volatile Zeiten, viele Krisen, viel Unvorhersehbares, natürlich auch viel Personalabbau gerade. Also es ist so ein Balanceakt und so ein Spannungsfeld, in dem man sich bewegt. Ne? Und ich glaube, das macht die Rolle gerade sehr spannend, aber macht sie auch herausfordernd.
Absolut. Also diese Diskussion, die es ja gibt, vornehmlich, glaube ich, unter HR-LerInnen, vielleicht aber auch an den anderen Stellen in Organisationen, da kriege ich es dann immer nicht ganz so mit. Also dieses Thema, sitzt HR am Entscheidertisch oder auch die Frage, wie kommt eigentlich HR an den Entscheidertisch? Damit ist natürlich gemeint, dass wir wirklich eine Chief People Officer Funktion haben oder eine CHRO Funktion im C-Level. Wie ist da so dein Blick darauf? Wie kommt man da hin? Mhm. Was ist dafür notwendig?
Ja, ich mag eigentlich so diesen Begriff, einen Platz am Tisch haben. Ich mag das gar nicht, weil das für mich so selbstverständlich ist, dass HR auch in die entscheidenden Business-Themen und Entscheidungen mit eingebunden ist. Aber allein, dass wir da heute drüber diskutieren, und ich glaube, das erste Mal habe ich die Frage vor 15 Jahren diskutiert und dass wir sie immer noch diskutieren, zeigt ja, dass es ein Thema ist und dass wir noch nicht dort angekommen sind, wo wir gerne wären und dass es nicht für alle so selbstverständlich ist, dass HR da eben auch bei Themen mitredet, die nicht HR sind. Und mein Anspruch ist ja immer, dass wenn jemand Fremdes in den Boardroom kommt, der soll gar nicht merken, wer denn der HRler ist. Zum einen, weil ich den Anspruch habe, dass ich genauso in die Business-Themen involviert bin und das Business eben auch so gut verstehe, das ist dann eben Grundvoraussetzung, dass ich eben auch Entscheidungen treffen kann. Aber zum anderen, weil ich auch die Erwartung habe, dass meine Kollegen, Kolleginnen die HR-Themen, die People-Themen genauso ernst nehmen und genauso engagiert über diese Themen sprechen. Und wenn das der Fall ist, dann merkst du eben auch nicht mehr, wer der HRler ist. Und so sollte es eigentlich sein. Aber anscheinend ist es nicht so, ne?
Also
oder nicht überall.
Ja, genau, nicht überall, würde ich sagen. Ich habe den Eindruck, es ist schon deutlich vermehrt so. Also es gibt schon viele HRlerInnen, die genauso darüber reden würden, wie du es gerade tust. Und dennoch gibt es halt viele Organisationen, wo von außen ja direkt erkennbar im C-Level halt diese Chief People-Funktion nicht gefüllt ist, sondern oft immer noch irgendwie am Finanzler hängt oder so. Naja, also finde ich sehr eigenartig, vor allen Dingen, weil Menschen am Ende ja das Unternehmen formen. ohne die Menschen hast du halt auch am Ende keinen Umsatz und auch keine Erträge. Ist halt dann ein bisschen schwierig, da zu agieren. Ne?
Ja, und vor allen Dingen, weil wir in einer Zeit sind, in der einfach da vielfältigste Herausforderungen auf Unternehmen einprasseln. Und da gab es ja schon die ersten Studien so vor 30, 40 Jahren, warum gelingen Change-Projekte nicht, warum funktioniert Transformation nicht. Und jetzt sind es eben nochmal Krisen, es sind AI und so weiter. Und die Hauptgründe liegen immer darin begründet, dass wir Menschen sind und eben nicht wie der Homo economicus handeln. Und deswegen ist es umso unverständlicher, warum HR, also gerade die Funktion, die sich um den Menschen kümmert, da nicht wirklich tief mit eingebunden ist in Entscheidungen. Aber es ist tatsächlich wirklich in vielen Unternehmen noch so, da werden Entscheidungen getroffen, die auch Menschen betreffen, sei es Standortschließungen, Standortöffnungen etc., Übernahmen. Und dann wird irgendwann HR informiert, jetzt bitte einmal umsetzen. Es ist mir ein Rätsel, ernsthaft.
Ja, geht mir genauso. Aber lass uns nochmal bei dir bleiben. Du hast ja. In deinen letzten beiden Stationen zwei, zumindest aus meiner Perspektive, kannst da gleich selber was zu sagen, sehr unterschiedliche Organisationen aus dieser Rolle her kennengelernt und auch geformt und begleitet. Du hast eben zu Recht gesagt, man muss nah am Business dran sein. Jetzt ist DB Schenker ist ein Logistikunternehmen am Ende und die Nemetschek Group macht Software. Also total unterschiedlich eigentlich. Ja. Wie hast du dich da jeweils eingearbeitet, dass du auch wirklich beim Business halt mitreden konntest?
Ja, das ist bei mir immer ein Mix aus tatsächlich viel Lesen, bevor ich in der Rolle starte. Also ich lese mich tatsächlich nochmal ein, recherchiere viel, schaue mir Geschäftsberichte an und auch wenn die ähnlich aufgebaut sind, man kann da schon viel auch rauslesen, ne? Also das Business so ein bisschen besser verstehen. Man kann aber auch mal sehen, welche Kennzahlen messen die denn. Und dann nehme ich mir am Anfang viel Zeit mit den Leuten, reise tatsächlich am Anfang auch viel und bin auch gerne so mal so on the ground, also bei DB Schenker da habe ich auch mitgeholfen, da war ich im Lager, da war ich mal, war ich auf den Stationen und habe mir das wirklich von der Pike auf angeschaut, was da passiert. Und ich finde, das ist immer, also es macht auch sehr viel Spaß, gerade am Anfang, wenn man auch noch vermeintlich dumme Fragen stellen kann. Das geht natürlich dann relativ schnell irgendwann nicht mehr. Also zumindest manche Fragen, ja, sollte man dann irgendwann verstanden haben. Aber diese Zeit, das ist immer auch so ein Balanceakt, weil gerade am Anfang es unfassbar viel natürlich zu lernen gibt. Es gibt immer viel zu tun. Ich bin immer auch in Rollen geholt worden, in denen ich am besten vorgestern angefangen hätte. Und trotzdem muss man sich die Zeit nehmen, ne? Deswegen, meine Erfahrung ist auch, das erste Jahr ist nie langweilig. Das erste Jahr ist unfassbar intensiv, weil man natürlich gerade so viele unterschiedliche Bälle auch in der Luft hält. Und trotzdem, man muss sich die Zeit am Anfang nehmen und da kann man nicht früh genug mit anfangen. Deswegen auch die Rolle beginnt ja nicht am Tag 1, sondern die Vorbereitung beginnt ja quasi mit dem ersten Anruf des Headhunters, mit der ersten Recherche. Und dann ist man ja auch schon mal so ein bisschen drin, wenn man dann wirklich dann startet.
Dieses Thema sich inhaltlich auseinandersetzen, vollkommen verstanden. Du hast eben eine Sache so einfach mit erwähnt, die Geschäftsberichte sich anschauen. Da steckt ja auch mit drin, einen Geschäftsbericht überhaupt lesen zu können. Also kaufmännisch zu verstehen, was da eigentlich dahinter steckt. Und da erlebe ich ja hin und wieder, gibt ja durchaus viele HRlerInnen, die aus Psychologie heraus kommen oder aus der Juristerei kommen, wo naturgemäß man das im Studium nicht unbedingt lernt, ne, wie man eine BWL liest oder auch versteht. Was würdest du den Leuten dann an Tipps mitgeben?
Sich da einarbeiten. Also jeder fängt ja irgendwann mal an und wenn ich aus einem anderen Fachbereich komme, dann bringe ich vielleicht diese eine Erfahrung oder Kompetenz nicht mit, aber umgekehrt ist ja genauso. Also genauso muss ich ja auch ein gewisses Wissen an Arbeitsrecht haben und nicht jeder ist BWLer, Psychologe und Arbeitsrechtler in einem. Man muss sich die Themen aneignen und zwar alle. Und das macht ja die Funktion auch so spannend, dass man da mit so ganz unterschiedlichen Themen auch konfrontiert ist. Ich habe sehr unterschiedliche Rollen in meinem Leben gehabt. Habe ja beispielsweise auch bei Bain gestartet als Consultant. Bin dort natürlich ins kalte Wasser geschmissen worden und habe aber dann dort auch nochmal von der Pike auf genau das eben gelernt, was HRler heute auch können müssen, nämlich das Business zu verstehen, Geschäftsberichte zu verstehen, die Zahlen zu verstehen. Und das kann man, also es ist ein Weg, ne? Da gibt es verschiedene Wege, aber ich kann jeden nur ermuntern, sich da in allen Facetten weiterzubilden und tatsächlich auch sehr unterschiedliche Rollen anzunehmen. Also du hast eben erwähnt, Nemetschek und DB Schenker könnten nicht unterschiedlicher sein. Ich war auch davor, war ich beim amerikanischen Healthcare-Konzern, war mit denen ja auch in Asien. Also das ist schon eine ganze Bandbreite an sehr, sehr unterschiedlichen Erfahrungen, die ich damit bringe. Und das hat mir geholfen. Das ist jetzt nicht der einzige Weg, ne, um in diese Rolle zu kommen. Da gibt es verschiedene Wege. Aber zumindest hilft es, also unterschiedliche Perspektiven einzunehmen, Dinge auch mal aus unterschiedlichen Perspektiven auch zu betrachten. Ja, das, also alles hilft, ne? Aber ausruhen kann man sich nicht.
War das eigentlich von dir immer schon so eine Art Nordstern, Chief People Officerin zu werden, oder hat sich das so entwickelt?
Ja, das hat sich beides, würde ich sagen. Also hättest du mich vor 20 Jahren gefragt, was ich mal werde in 20 Jahren oder was ich dann bin, ich hätte niemals Chief People Officer gesagt. Ich bin aber auch niemand, der so titelgetrieben ist. Also ich hätte auch niemals eine andere C-Rolle genannt. Aber ich hätte dir immer beschreiben können, sehr gut beschreiben können, was ich machen möchte und wie ich arbeiten möchte. Und das kommt dem, was ich heute mache, schon sehr, sehr nah. Also deswegen ja und nein. Also ich wusste schon immer genau, was ich möchte, wie ich arbeiten möchte. Aber welchen Titel dann die Rolle trägt, das wusste ich nicht. Und das ist mir auch heute noch relativ egal.
Ja, okay. Und dieses, wie du arbeiten möchtest, ich denke mal, dass du, das hast du gerade auch schon angedeutet, eine große Vielfalt an Themen brauchst. Aber beschreib doch mal, was so die Kernpunkte für dich eigentlich sind, die sozusagen hinterher ein Berufsfeld formen, was dich begeistert.
Das ist ganz interessant. Wenn du zurückschaust, ich war immer in Rollen, in denen es auf der einen Seite um starkes Wachstum ging, aber auch auf der anderen Seite um sehr starke Effizienzsteigerungen. Und das habe ich nicht so geplant. Es ist so gekommen, aber es ist auch genau das Feld, was mir Spaß macht. Also Wachstum, es muss vorangehen, wir bauen was auf, ne? Man gestaltet Dinge, ne? Es passiert was, es geht um Agilität, es geht um Speed. Und auf der anderen Seite Effizienzsteigerung, also nochmal genau hinschauen, was können wir anders machen, wie können wir die Dinge anders machen, nichts akzeptieren, dass es so ist, wie es bisher immer gemacht worden ist, alles hinterfragen. Das ist das, was ich unglaublich gerne mache, auch gerne mit großen Organisationen, mit Teams zusammen. Ich brauche auch immer ein Umfeld, was mich auch challenged. Ne? Eine Mitarbeiterin sagte neulich mal zu mir, du bist so eine Ideenmaschine. Ja. Das heißt, ich brauche auch so Leute um mich rum, die es auch mal challengen und nicht losrennen und alles implementieren, was ich dann Ideen habe, sondern das kritisch hinterfragen. Und das ist so ein Umfeld, was ich unglaublich gerne mag. Ne? Also nicht nur wachsen, sondern auch effizienter dabei werden und so beides so im Blick zu haben. Ne? Das mag ich gerne. Und wenn man sich, wenn man das zusammennimmt, dann ist klar, es geht immer auch um Transformation. Ne? Du kannst nicht auf der einen Seite stark wachsen und nicht und effizienter werden. Du musst Dinge dann wirklich auch anders gestalten. Ne?
Das war genau der Punkt, den ich gerade ansprechen wollte. Also es gibt ja dieses Wort Ambidextrie. Ich habe mich früher mal gefragt, was soll das bedeuten? Ja, also da ist ja so eine gewisse Paradoxie drin. Ja, du einerseits Wachstum zu organisieren, gleichzeitig aber vielleicht auch effizienter werden, was in Teilen auch mit Personalabbau wieder zu tun hat und das gleichzeitig in Organisationen. In bestimmten Bereichen wächst man, in anderen Bereichen muss man vielleicht genau das Gegenteil machen und das Ganze managen und auch aushalten können und vor allem Dingen auch vermitteln können. Das ist ja auch, würde ich sagen, eine große Kernkompetenz, dann erklären zu können, ja, auf der einen Seite bauen wir ab, auf der anderen Seite bauen wir auf. Beides passiert gleichzeitig. Vielleicht hast du dann sogar noch einen Betriebsrat da drin, der entsprechend mitgemanagt werden muss oder mitgenommen werden muss. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute sich da nicht wohlfühlen in diesen vermeintlichen Widersprüchen. Und ich glaube aber, das ist eine der Kernkompetenzen, die man für die Rolle irgendwie mitbringen muss. Wie siehst du das?
Ja, lass mich zunächst einmal betonen, Effizienzsteigerung heißt nicht zwangsläufig Personalabbau. Nee, das kann es heißen, das heißt es oft, ne? Aber ich erinnere mich auch an Rollen, da sind wir um 60% gewachsen mit dem gleichen Headcount. Ne? Dann brauchten wir andere Kompetenzen, das heißt, es ging auch um Kompetenzaufbau und weiter. Diese vermeintlichen Widersprüche, ich glaube, es ist nicht auf die HR-Rolle beschränkt. Die hast du heute ganz häufig. Gerade weil du in ganz vielen Themen gibt es nicht mehr die eine ganz klare Entscheidung. Du hast immer verschiedene Stakeholder, die du berücksichtigen musst. Du hast immer Interessen, die auch teilweise widersprüchlich sind. Ich glaube, es ist unfassbar wichtig als Unternehmen, sich zu entscheiden, für wen tun wir das hier und wer kommt zuallererst. Sind das die Mitarbeiter? Da gibt es ja zum Beispiel hier von Richard Branson, der sagt ja ganz klar, bei mir kommen die Mitarbeiter als erstes, die werden sich um den Rest kümmern. Oder sind es die Kunden, die immer als erstes kommen? Oder sind es die Shareholder, die immer als erstes kommen? Und im besten Fall ist das im Einklang. Ne? Wenn es gut läuft, dann ist es auch relativ leicht. Aber du musst manchmal Entscheidungen treffen, da musst du dich entscheiden, was kommt denn jetzt zuerst? Und da braucht es Klarheit. Ja, und mit diesen Widersprüchen dann umzugehen, da brauchst du Klarheit. Das hat auch viel mit guter Kommunikation zu tun. Das hat viel auch damit zu tun, Entscheidungen zu treffen. Lieber eine Entscheidung schnell treffen, die vielleicht rückblickend nicht optimal ist, als das auf die lange Bank schieben. Es hat viel mit Führung zu tun, vorangehen, eben auch gerade diese Klarheit vermitteln. Diese Klarheit, selbst wenn man innerlich vielleicht alles andere als klar ist. Ja?
Ich finde das gut, dass du das so sagst, weil ich immer den Leuten sage, jetzt muss ich ja mal vorausschicken. Ich rede hier immer so halbschlau daher. Okay. Ich war ja nie selber CHRO und oder Chief People Officer, bin in meiner Organisation CEO. Aber dennoch glaube ich, das sagen zu dürfen, dass ein gewisses Maß an Risikoorientierung auch mit zu diesem Rollenprofil gehört. Ja. Du musst dich ja irgendwann exponieren. Du musst ja irgendwann auch sagen, das ist meine Haltung, das ist die Strategie, im Idealfall abgeleitet aus der Unternehmensstrategie. Und sobald du das sagst, bist du natürlich messbar und stehst auf dem Prüfpunkt. Ist halt so. Das gehört, glaube ich, zu allen C-Level-Rollen am Ende dazu. Ne?
Du, und ich habe das so häufig erlebt, dass es so wichtige Entscheidungen gab und die wurden dann nicht getroffen und dann hat man da rumgedruckst oder man hat sich noch nicht entschieden und irgendwann hat dann irgendjemand mal Klartext geredet und es ging immer ein Aufatmen durch die Organisation. Ne, das es ist zwar immer so, du hast, egal was du entscheidest, es finden nie immer alle toll, das ist normal. Du hast auch Gegenwind, du wirst auch Leute haben, die sagen, das finden wir aber auch nicht gut. Aber der einhellige Tenor ist meistens aber gut, dass wir jetzt endlich mal wissen, woran wir sind.
Ich habe zwar nicht vielleicht dieselbe Sichtweise, aber immerhin ist Klarheit da. Ne?
Ja, genau.
Ja, glaube ich auch. Jetzt, wir haben es ja eben schon auch ein, zweimal kurz angedeutet, das ganze Thema künstliche Intelligenz. Oder ein bisschen weiter gefasst, das ganze Thema Worktech, HR-Tech, also Technologie und das People-Thema wachsen zumindest aus meiner Sicht immer enger zusammen. Das ist auch naheliegend. Ja, wenn du schon über die Candidate Journey nachdenkst, ist halt Technologie und Menschen. Employee Experience, Technologie und Menschen. Ja. Re- und Upskilling, auch wieder Technologie und Menschen. Also in a nutshell, es geht immer um Technologie, das, was theoretisch technologisch möglich ist, und den Menschen das, was praktisch möglich ist. Weil da kommt ja genau dieser Adoptionsgap eigentlich rein, dass die Technologie natürlich in der Theorie immer viel schneller ist und immer viel mehr kann. Aber man eigentlich die Menschen sozusagen daran führen muss und damit automatisch Zeitverzögerungen reinkommen. Ne? Jetzt vor kurzem gab es ja diese Anthropic-Studie, die genau gezeigt hat, theoretisch kann KI in folgenden Berufsbildern alles zu großen Teilen abdecken. Praktisch passiert das nur gar nicht. Ja. Und da ist genau dieses Menschliche drin. Jetzt, wenn man so ein bisschen rumschaut, sieht man immer mehr Organisationen, die offensichtlich HR und IT oder vielleicht, wenn es nicht IT ist, aber mindestens HR und technologische Transformation zusammendenken. Wie schaust du da drauf?
Ja, ich finde das einen total wichtigen Aspekt. Und ich finde das gut, dass das manche Organisationen machen, weil das ja auch zeigt, dass erkannt wurde, dass gerade die KI-Revolution weniger eine technische Herausforderung ist. Und damit möchte ich jetzt die technische Herausforderung nicht kleinreden. Aber die wirklich große Herausforderung liegt ja in den Menschen drin. Genau das, was du gerade beschrieben hast. Und wenn wir uns überlegen, was alles mit KI möglich ist oder möglich sein wird, dann werden wir noch sehr, sehr viel tun müssen, was Kompetenzen betrifft. Wir werden komplett anderes Mindset benötigen. Wir werden komplett neue Organisationsformen kennenlernen. Das heißt, es geht wirklich um das Innerste, was uns ja ausmacht. Also, weißt du, wir starten hier so einen Call und stellen uns vor anhand unserer Rolle. Ne? Also, unser Job ist ja viel, hat ja viel auch mit unserer Identität zu tun. Und das droht gerade oder wird vielleicht wegbrechen. Rollen werden sich signifikant verändern. Mein Platz in der Organisation wird sich verändern. Das, wie ich arbeite, wird sich signifikant verändern. Und wenn nicht, dann habe ich ein anderes Thema. Ja? Also ich muss mich da anpassen. Und das hat ganz viel eben mit Identität zu tun, mit Mindset, mit Kompetenzen, mit Persönlichkeit. Und deswegen ist es unabdingbar, dass es da eine ganz, ganz enge Verzahnung mit HR gibt. Muss das zusammen in einer Person geführt werden? Also IT ist halt mal ein anderes Thema, aber jetzt wirklich AI-Transformation und HR. Ich glaube, man muss es nicht zwingend machen. Man kann es auch so aufsetzen, dass diese beiden Bereiche einfach sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Aber auch da, wie immer, es sind ja Menschen im Spiel. Und da sehen wir leider, dass wenn Verantwortlichkeiten in einer Person gebündelt werden, dann werden sie auch eher noch gemeinsam gedacht. Deswegen finde ich das eine gute Entwicklung. Und ob das jetzt für jedes Unternehmen die einzige richtige Lösung ist, sei mal dahingestellt. Ne, da gibt es ja ganz unterschiedliche Ansätze. Es gibt ja auch manchmal sehr unterschiedliche Begründungen, warum das jetzt zusammengeführt wurde. Aber grundsätzlich ist das der richtige Ansatz und der richtige Weg.
Wenn du so ein bisschen nach vorne schaust, das ist ja in diesen Zeiten total schwierig. Ja. Das erklärt schon der Rückblick. Gucken wir 3 bis 5 Jahre zurück, war die Welt, die Berufswelt eine ganz andere als jetzt gerade. Ja. Gucken wir vielleicht mal 3 Jahre nach vorne. Was sind so deine Grundannahmen? Was glaubst du, worauf es wirklich dann ankommt in dieser CHRO, Chief People Officer, wie sie auch immer genannt wird?
Ja, vielleicht gucken wir erstmal drauf, wie wird sich allgemein Arbeitswelt verändern? Denn es gibt ja so, im Grunde genommen gibt es ja so 2 Extreme. Ne? Die einen, die sagen, KI übernimmt und wir haben demnächst alle nichts mehr zu tun. Und dazu der Gruppe gehöre ich nicht. Ich glaube keinesfalls, dass wir in ein paar Jahren alle on the beach sind und uns langweilen und nur noch irgendwie Selbstverwirklichung machen, sondern die Arbeit verdichtet sich. Es wird so viel schneller möglich sein. Wir werden alle unfassbar busy sein. Und das stellen wir auch jetzt schon fest. Also auch wenn ich mal überlege, wie ich persönlich arbeite, ich habe so oft, habe ich irgendeine KI nebenbei rennen, die was entwickelt, wo ich früher irgendwie wirklich viel Zeit für gebraucht hätte oder ein ganzes Team für gebraucht hätte, Analysen, Recherchen, Präsentationen erstellen. Das erstellt die KI, jetzt brauche ich keine Person mehr zu. Und das heißt aber, dass ich ganz viele Themen parallel laufen habe und von einem Thema zum anderen springe und so viel Input bekomme, den muss ich erstmal verarbeiten können. Und das sind natürlich irgendwie viele Top-Manager gewöhnt, die laufen auch von einem Meeting zum anderen und überall gibt es ein neues Thema. Das sind aber, die große Masse ist das nicht gewöhnt. Das heißt, wir werden da auch irgendwie eine sehr große Überforderung feststellen. Und es wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch sehr viel um Resilienz gehen, um Mental Health. Da gab es ja in den letzten Jahren auch schon die Entwicklungen. Ich glaube, das wird nochmal verstärkt zunehmen. Gleichzeitig haben wir komplett andere Kompetenzen, die benötigt werden. Die muss ich erstmal aufbauen. Und da sehe ich jeden Einzelnen in der Verantwortung, sich auch weiterzuentwickeln und permanent zu lernen. Also Lernen ist das neue Daily Habit. Ja, es muss eine Routine werden, so wie das Zähneputzen, dass ich einfach jeden Tag mich weiterentwickle, dass ich offen bin, dass ich lerne. Und gleichzeitig müssen wir aber als HR-Organisationen die Leute auch an die Hand nehmen. Also ich kann sie auch nicht komplett einfach so alleine lassen, sondern ich muss schon eine Orientierung geben, ich muss Tools zur Verfügung stehen, ich muss auch unterstützen. Ich erwarte, dass jeder irgendwann losläuft, aber trotzdem muss ich irgendeine Form der Unterstützung, der Orientierung bieten. Ne, und das macht auch diese Rolle, wird es auch verändern. Wir reden halt irgendwann nicht mehr nur von einzelnen Rollen, so wie wir sie bisher haben, oder von einzelnen Organisationen oder Funktionen, sondern die Rollen werden komplexer, es wird sehr viel übergreifender zusammengearbeitet und deswegen reden wir auch irgendwann über ganz andere Organisationsformen. Also haben wir in ein paar Jahren immer noch dieses ganz, ganz klassische Organigramm, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das weggehen wird. Aber ich glaube, wir werden vielleicht eine Aufweichung dieser klassischen Funktionen haben. Dass wir vielleicht nicht mehr HR, Finance, IT, Sales haben, sondern vielleicht eher hier eine Datenorganisation und vielleicht eine Analyseorganisation, eine Kundenorganisation. Und das muss ja alles orchestriert werden. Also das ist ja eine Mammutaufgabe. Und der Unterschied zu bisherigen Transformationen ist ja, das hat noch nie jemand gemacht. Also wir sind ja alle, sitzen wir gemeinsam im gleichen Boot und alle gehen wir durch diese Transformation zum allerersten Mal. Du hast ja sonst immer bei Transformationen, kannst du dir jemanden reinholen, der das schon mal gemacht hat, der erzählt dann, wie es da was gut war, was nicht gut. Das hast du diesmal nicht. Und wir sind ja alle von dieser Geschwindigkeit, wie sich KI entwickelt, wirklich überrascht. Also ich habe noch im Februar, da war ich in einem Podcast, da habe ich Dinge gesagt, die würde ich heute nicht mehr so sagen, weil sich das so rasant weiterentwickelt, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und damit wächst ja auch der Erkenntnissinn. Also um auf die Frage zurückzukommen, was ist wichtig? Einfach sehr, sehr agil zu sein, permanent sich weiterzuentwickeln, und immer Technik mitzudenken. Ne? Also Technik und Menschen zu verbinden, auch schon in den ersten Gedanken.
Das ist interessant. Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln. Ich denke manchmal über die Weiterentwicklung von meiner Saatkorn-Plattform nach. Und für mich sind es eigentlich zwei Begriffe. Das eine ist Tech, das andere ist Attitude. Also Tech ist klar, steht für die Technologie. Mhm. Das andere steht eigentlich für Mindset, wie man dem Ganzen begegnet. Und vieles von dem hast du gerade gesagt, ne? Also eine gewisse Offenheit mitzubringen, eine gewisse Lernbereitschaft mitzubringen, Bereitschaft mitzubringen, alles zu hinterfragen, das Bewusstsein zu haben, es gibt nicht den einen Masterplan. Also das große Problem ist, es gibt kein Playbook, aber die große Befreiung ist, es gibt kein Playbook.
Genau.
Das ist ja sozusagen die gleiche Medaille. Ne? Letzte Frage.
Aber das zeigt ja auch, es ist für diejenigen, die wirklich an die Hand genommen werden wollen, die Stabilität mögen,
ja,
die eine klare Jobdeskription mögen und das wirklich abarbeiten. Für die ist das eine so unfassbar große Umstellung.
Du hast es eben gesagt, in bestimmten Rollenprofilen ist man dieses schnelle von Thema zu Thema hopsen und sich sowieso weiterentwickeln die ganze Zeit normal, für die breite Masse nicht. Das war für mich ein ganz wichtiger Satz in dieser Podcast-Folge. Vielleicht nochmal ganz zum Schluss auf dich selbst zurückkommend. In dieser unsicheren Zeit, wo so viele Dinge auf einen einströmen, was ist deine Kraftquelle? Wie kriegst du das hin? Wo schaffst du dir sozusagen A, deine Ruhezone und B, woraus schöpfst du eigentlich Kraft für den Job?
Also zum einen hilft mir Sport. Also ich habe tatsächlich auch wieder angefangen zu joggen. Ich finde, da kriegt man immer so schön den Kopf klar. Ich höre beim Joggen auch keine Podcasts oder sonst was. Ich höre Musik. Also ich finde, das motiviert mich am meisten. Da kann ich meinen Gedanken einfach freien Lauf lassen. Ich habe das große Glück, 3 Kinder zu haben. Da haben wir eben drüber gesprochen. 3 Jungs, die sind aber noch nicht so alt. Das erdet ungemein. Und wenn man also gerade, wenn man nach Hause kommt, unfassbar viel im Kopf hat, 1000 Ideen, überhaupt nicht mehr weiß, wie kommt man dazu Rande, was zuerst, was weglassen. Und dann steht da jemand und sagt, hey, das größte Problem ist gerade, hier fehlt ein Lego-Teil. Da ist man ganz schnell in einer anderen Welt. Ja.
Absolut, das kann ich nur bestätigen. Super, du, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit für Saatkorn genommen hast. Hat wie immer Spaß gemacht. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß und Erfolg bei deinen ganzen Aktivitäten. Bin mir sicher, dass wir heute nicht das letzte Mal gesprochen haben.
Danke, hat Spaß gemacht, wie immer. Und ich hoffe, dass die Hörer auch das eine oder andere mitnehmen können.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt es jeden Sonntag alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mailpostfach und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.